Hallo und herzlich willkommen zur heutigen So geht-Episode. Wir beschäftigen uns heute mit Glück und wir beschäftigen uns mit einem Mann, der Happyologe ist, der erste Happyologe in Deutschland, Glücksexperte und Erfinder einer Glücks-App, Glück to go. Wir werden darüber sprechen, was ein Fußballspiel in 3600 Meter Höhe in Bhutan damit zu tun hat. Long story short, bleib einfach dran und dann werden wir genau darüber sprechen. Bis gleich.
Bereit für die So geht Show? Die Show, die Wissen teilt? Mach dich bereit für diese neue Folge. Los geht's!
Patrick, schön, dass du da bist. Patrick Wenke, Happyologe. Glück ist Glückssache, oder? Start mal direkt mal rein.
Na, wenn Glück Glückssache wäre, dann wäre das ganz schön tragisch. Also Glück ist definitiv keine Glückssache. Höchstens bei materiellen Dingen, aber die haben mit wahrem Glück überhaupt nichts zu tun. Sondern Glück ist einfach eine Sache, für die man selbst zuständig ist. Also Glück ist kein Zufall, sondern deine bewusste Entscheidung. Und deswegen habe ich auch darüber ein Buch geschrieben. Und tatsächlich ist dieser Untertitel im Buch drin. Glück ist kein Zufall, sondern deine bewusste Entscheidung.
Ich kann mich entscheiden, oder ich mache es in Anführungszeichen, das ergibt vielleicht gar keinen Sinn, das mit anzunehmen. Das ist eine Entscheidung, das bedeutet, wir sind bei... Es gibt eine Situation, ich bin unglücklich und ich kann das einfach so drehen, obwohl ich jetzt draußen Regen habe und einen Stein im Schuh?
Na, also Regen hat ja mit Glück und Nicht-Glück überhaupt nichts zu tun. Ich sag mal, Glück ist vom Wetter unabhängig. Ne? Also wer die Sonne im Herzen trägt, ist immer vom Wetter unabhängig, sage ich immer. Aber was ich weiß, was du meinst, und das weiß ich auch, was die Menschen meinen, wenn man so eine richtige unglückliche Situation hat, dann fällt es einem sehr schwer, dann Glück zu suchen. Und ich hatte ja das Glück im wahrsten Sinne des Wortes in der Corona-Zeit den Pionier der deutschen Glücksforschung persönlich kennenzulernen. Das ist damals Professor Dr. Alfred Bellebaum gewesen, 89 Jahre zu dem Zeitpunkt. Und er hat sich über 30 Jahre mit Glücksforschung wissenschaftlich beschäftigt, hat über 28 Bücher geschrieben. Und wir haben in der Corona-Zeit, wo links und rechts die Welt zusammengebrochen ist, saßen wir bei einem selbstgebackenen Apfelkuchen und haben über das Glück philosophiert. Also das war wirklich surreal. Und dieser Glücksprofessor hat schon seit vielen Jahren nichts mehr gemacht und sagte dann zu mir irgendwann mal, Patrick, nimm mein ganzes Wissen und mach da was draus. Es wäre schade, wenn das Wissen verloren geht. Und dann habe ich gesagt, Professor, da habe ich gar keine Zeit für. Und dann hat er was sehr Schönes gesagt. Er hat gesagt, Mensch, Patrick, ich bin mir sicher, dass es bei dir in guten Händen ist. Mach es bitte, sonst geht es verloren. Und dann habe ich ihm das versprochen bis hin zum Sterbebett. Er ist damals 4 Wochen vor meiner Bucherscheinung mit 90 Jahren verstorben, wohl wissend, dass sein Wissen weitergeht. Und das ist ein Vermächtnis, da stehe ich für. Und das habe ich ihm versprochen, das ist ja ganz, ganz wichtig.
Jetzt erlebe ich dich, also wir haben ja auch im Vorgespräch total positiv, immer positiv. Jetzt habe ich eine ganz, ganz vielleicht provozierende Frage, bevor ich gleich nochmal zurück zu dem alten Herrn möchte, weil da ist was Spannendes. Und zwar, lächelst du auch, wenn dir was richtig Beschissenes passiert, wenn du, keine Ahnung, einen echten Schicksal, du lachst, ich glaube, vielleicht hast du eine Ahnung, auf was ich hinaus möchte. Dieses, lass es mich ganz bewusst formulieren. Manchmal habe ich das Gefühl, wenn Leute grinsen, und ich meine nicht dich, eigentlich könnte ich da reinschlagen, weil mir geht's so richtig beschissen. Ich habe überhaupt keinen Bock, jetzt irgendjemand zu sehen, der mich anlacht. Was passiert da? Was ist da los?
Naja, du hast ja 2 Möglichkeiten. Es ist irgendwas Schlimmes passiert und dann kannst du sauer drüber sein oder du kannst es weglächeln, so banal, dass es sich anhört. Aber jetzt rein auf der wissenschaftlichen Ebene gibt es dafür ganz viele Begriffe. Nennt sich der sogenannte Serendipitätseffekt, dass ein vermeintliches Unglück Jahre später vielleicht eine Glücksweiche war. Also ich selber habe wirkliche Schicksalsschläge gehabt.
Entschuldige, eine Glücksfursche hast du gesagt?
Nein, eine Glücksweiche.
Weiche, okay.
Glücksweiche.
Okay.
Ja, ja, zum Beispiel, ich selber habe einen Schicksalsschlag gehabt am 2.2.2015 aus dem Nichts, damals mit 45 Jahren, habe ich einen Schlaganfall gehabt und war tatsächlich linksseitig komplett betroffen. Das heißt, ich konnte nichts mehr mit meiner Hand, mit meinem Bein machen. Und das ist erstmal tragisch. Und dann ist Glück wirklich an letzter Stelle. Da kannst du auch nicht großartig lachen. Ja. Aber aus heutiger Sicht, also Jahre später betrachtet, weiß ich, dass der Schlaganfall damals ein Glücksmoment war, weil er A, gut gegangen ist. Nicht jeder Schlaganfall geht ja gut, aber meiner ist gut gegangen. Ich habe das wirklich in der Reha wieder erkämpft. Aber aus damaliger Sicht, also aus heutiger Sicht damals betrachtet, habe ich damals mein Leben verändert und habe quasi mich entschieden, Klarheit in mein Leben zu lassen. Also ich hatte für Bullshit keine Zeit mehr. Für mich war ein Ja ein Ja. Für mich war ein Nein ein Nein. Und was wirklich unglücklich macht, und das ist auch wissenschaftlich belegt, ist das glasklare Jein. Also du sagst ja, meinst aber nein. Du sagst nein, meinst aber ja. Und das ist das, was uns wirklich zerreißt und wirklich unglücklich macht. Und in diesem Serendipitätseffekt...
Patrick, entschuldige, lass mich da reinspringen. Das finde ich mega wichtig und das ist, wie immer, ich frage ja für mich und wenn da bei euch draußen was ist, das bedeutet, ist es möglich, dass du heute, wenn irgendwas nicht so in diesem Ausmaß passiert, dass du sagst, okay, wer weiß, wofür es gut ist? Ist das die Entscheidung, dass du versuchst, sofort dran zu denken, wer weiß, wofür das gut ist, was das für eine, wie du sagst, Glücksweiche ist? Ist das einer der Entscheidungen, die ich treffen kann in so einer Situation?
Absolut, Markus. Und zwar, es gibt einen sogenannten Dreiklang, den habe ich damals erfunden. Das ist die sogenannte Unhappy-Confetti-Methode, also dass du dein Unglück feierst. Also Unhappy-Confetti-Methode. Und die heißt, egal was gerade passiert, du kannst mit drei Fragen dich aus dieser Situation rausholen. Also die erste Frage lautet, ist das Problem, was ich jetzt habe, in 5 Jahren noch relevant? Das ist eine ziemlich krasse Frage. Ja. Und tatsächlich sind fast 90% deines Problems sind damit sofort gelöst, weil in 5 Jahren ist das Problem, was du jetzt gerade hast, definitiv nicht mehr relevant. Und das setzt quasi dein Problem in die richtige Sichtweise. Ne? Die zweite Frage lautet, warum passiert das gerade jetzt? Also eine Zeitfrage. Die meisten machen den Fehler und fragen, wieso passiert das schon wieder mir? Und damit geht man sofort in die Opferrolle. Und Fakt ist, Markus, in der Opferrolle findest du niemals eine Lösung.
Ja. Ja.
Und die dritte Frage lautet, wo ist das versteckte Glück? Wo ist die versteckte Chance in diesem Problem? Und damit aktivierst du deine Gestalterrolle. Und die Gestalterrolle findet immer eine Lösung. Und alle Lösungen, das hat mir der Professor damals auch gesagt, alle Lösungen sind in dir. Du musst nur tief genug drin suchen. Ich war ja neben dem Professor, war ich dann noch in einem Shaolin-Kloster, um da mal so ein bisschen zu gucken, was die zum Thema Glück sagen. Und da ist es ganz einfach. Die gehen in die Meditation rein und sagen, Jedes Problem kannst du selber lösen. Du musst nur mit dir selber einen Dialog führen.
Danke dir. Das war mir total wichtig. Ich weiß nicht mehr genau, wo wir abgebogen sind, aber ich glaube, es war bei dem zweiten Punkt. Der erste war das Thema Fragen und den zweiten Punkt, da habe ich dich, glaube ich, unterbrochen. Mach da gerne weiter.
Also ich sag mal, der Professor hat ganz viele schöne Dinge gesagt. Du musst dir vorstellen, wie gesagt, links und rechts ging die Welt gerade unter und wir waren da über Glück am Philosophieren. Das war wirklich surreal. Aber er sagt an einer Stelle und dann du merkst, wenn er was richtig ernst meinte, dann nahm er tief Luft. Ich habe da manchmal sogar ein bisschen Sorge gehabt. Aber dann sagte er zum Beispiel an einer Stelle, Patrick, das größte Glück ist im Unglück versteckt, aber dort suchen die wenigsten. Und dann ging mir durch den Kopf, ja, das war genau mein Schlaganfall, wo ich gelernt habe, klarer zu sein. Und Markus, ich wünsche niemanden einen Schlaganfall, aber ich wünsche jedem das Mindset nach einem Schlaganfall. Mhm. Weil du bist danach viel klarer, bewusster, du hast für Bullshit keine Zeit mehr und du weißt genau, was du willst und was du nicht willst.
Leute, wenn ihr irgendwas mitnehmt, mal ab vom Schlaganfall, was sicherlich so ein krasser Impact ist, ich habe für Bullshit keine Zeit, das könnte man sich ja sogar überlegen, wenn man jetzt nicht gerade einen Schicksalsschlag hat. Ist es so, du hast von Glücksforschung gesprochen und diesem alten Herrn, ist das ein Ergebnis dieser Forschung, dass gerade in der Nachbetrachtung immer, nein, andersrum, was ich fragen möchte, ist es bei allen Menschen notwendig, einen Schicksalsschlag zu haben, um zu merken, wie wäre es denn mal mit Leben? Oder stellst du fest, dass du zum Beispiel aufgrund deines Buches, aufgrund der App oder was auch immer, deines Wirkens vielleicht eine Mail oder einen Anruf, Anruf jetzt vielleicht nicht, was auch immer bekommst, wo du sagst, hey, jetzt habe ich was kapiert, ich habe für Bullshit keine Zeit mehr.
Na, das waren jetzt viele Fragen auf einmal, Markus.
Ich versuche das. Such dir aus, welche du beantwortest. Ich
Also tatsächlich ist ein Schicksalsschlag immer ein Wachrüttler. Das heißt, spätestens dann ändern die Leute etwas. Aber es muss erst gar nicht dazu kommen. Also du musst nicht einen Schicksalsschlag haben, um glücklich zu sein, sondern es hilft, wenn dir jemand das sagt. Also deswegen gehe ich ja mit meiner Botschaft raus und sage, hey, du musst es nicht haben, Schlaganfall, aber ich erzähle dir gerne von meinen Erlebnissen, damit du weißt, worauf es im Leben ankommt. Und darum geht's, also dass du erstmal selber weißt, was du willst. Ich habe in dem Shaolin-Kloster habe ich was Schönes gelernt. Und zwar sagte der Abt Shiheng Zong, der sagte, turn off the music. Er sagte, die Menschen sind draußen immer in einer Unruhesituation. Also wenn sie wenn sie essen, dann gehen sie schon. Wenn sie gehen, dann essen sie. Also sie sind nie im Hier und Jetzt. Also sie sind immer entweder in der Zukunft oder in der Vergangenheit gefangen, aber sie sind nie hier und jetzt. Die müssen einfach mal runterfahren. Das geht über Meditation und weiter. Ja. Und dann sagte er, naja, und wenn sie dann mal runtergefahren sind, also wenn sie Turn off the Music gemacht haben, die ganze Außenmusik mal ausgeschaltet haben, dann sagt er, dann mach Play Your Own Music. Also was, dann bespiel Dinge, was willst du und was willst du nicht. Und tatsächlich ist das einer der größten Glücksfaktoren, zu wissen, was man eigentlich will und was man eigentlich nicht will. Und in meinem Kapitel habe ich tatsächlich, also in meinem Buch habe ich ein Kapitel genau diesem Thema gewidmet. Das heißt, dass man einmal im Monat ein Rendezvous mit sich selbst machen soll, also mit der wichtigsten Person in seinem Leben. Und wenn man dieses Rendezvous mit sich selbst macht, da gibt es feste Regeln für. Das heißt, man ist alleine, man hat kein Handy, also auch kein Tier. Und dann stellt man sich nur zwei einzige Fragen. Also zwei einzige Fragen ist natürlich ein blöder Satz. Also man stellt sich nur zwei Fragen. Und die eine lautet, die Frage lautet, wenn es dich glücklich macht, dann mach es. Ja. Und was dich nicht glücklich macht, das kann weg. Und das klingt so einfach, ist es überhaupt nicht. Und bei meinem ersten Rendezvous, was ich mit mir selbst gemacht habe, ey, da habe ich mit diesen zwei Fragen wirklich gehadert und ich habe gar keine Ideen gehabt. Aber je häufiger du ein Rendezvous machst mit dir und je häufiger du sie, nur diese zwei Fragen beantwortest, desto klarer wird dein Leben. Und Klarheit ist einer der größten Schlüssel im Thema Glück.
Mega. Leute, kurzer Link zu einem anderen Thema. Ich habe gestern noch eine Episode aufgenommen. Gestern, Zufall, was einem so zufällt. Warum ich meinen View-Day mache, jeden 10. des Monats. Ich bin nämlich dann einen Tag im Hotel, teilweise hier 500 Meter von mir entfernt. Und das, was du mir gerade gezeigt hast, werde ich in den nächsten mit aufnehmen und überlegen, ob ich nicht das auch jedes Mal mache. Ich mache es ein bisschen anders, aber das finde ich total spannend. Sehr, sehr geil. Danke dir. Kurzes Rückspielen zu etwas, was du eben gesagt hast. Im Hier und Jetzt sein, achtsam sein. Und wenn du Facebook aufmachst, findest du das eine Bazillion Mal in irgendwelchen lustigen Sprüchen. Mhm. Ich nehme dich wahr, dass du weißt, was es bedeutet. Gibt es eine Technik, gibt es eine Möglichkeit, das wirklich, weil, ja, das sind wir alles, wir müssen alle achtsam sein. Okay, ich habe keine Ahnung, was soll das bedeuten? Und ich möchte dich fragen, vielleicht hast du eine Idee, den Leuten da draußen klarzumachen, mir klarzumachen, wie komme ich denn da hin? Also, das Denken daran ist klar, weil das ist ja so wichtig. Aber was ist denn das? Turn off the music? Reicht, ist es das?
Also, das könnte ein guter Anfang sein, aber ich habe einen schönen Reminder für mich selber. Ja. Und zwar, ich sag mal, so ein Beispiel, so eine Geschichte hilft eigentlich immer jedem. Und wenn du genau merkst, dass du nicht im Hier und Jetzt bist, dann gib dir einfach den Satz, denk doch einfach mal wie ein Hund. So, ein Hund.
Hau raus, ja, will ich wissen.
Ich erkläre es dir jetzt, pass auf. Wenn ein Besitzer mit einem Hund Gassi geht, ne, dann sieht der Besitzer, sieht dann, ah, ich muss noch im Büro das machen, ich muss noch das machen, ich muss noch das machen. Du siehst quasi Sprechblasen, was er alles machen muss. Und weißt du, was der Hund sieht? Der Hund sieht den Wald und er sieht genau das, was er gerade sieht. Der Hund ist immer im Hier und Jetzt. Und deswegen, wenn du mal wieder so eine Situation hast, wo du Stress hast, dann sagst du einfach mal, ja, dann denk doch einfach mal wie ein Hund.
Krass. Ich weiß nicht, ob ihr meine Roxy schnarchen hört, da unten.
Ist das ein Hund?
Du hast recht, bitte?
Ist das ein Hund?
Ja. Ja. Denk doch mal wie Roxy. Stimmt, der ist scheißegal, was sie tun muss in einer Minute oder in 10 oder in 15. Sehr geil. Das ist ein Tool, Leute. Mega.
Denk wie ein Hund.
Nehmt die beiden Sachen mit. Unhappy Konfetti, Rückschau und denk wie ein Hund. Okay, mega cool. Dann lass uns doch, wo wir jetzt schon mittendrin sind in diesen Schritten. Ich habe das Buch nicht gelesen, aber ich habe mich damit beschäftigt. Und wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es 5 wichtige Faktoren. Und davon hast du jetzt schon 3 genannt, wenn ich es richtig aufgepasst habe, die für glücklich sein total wichtig sind. Rendezvous mit dir selber, Unhappy Konfetti. Mach du weiter. Du kannst es deutlich besser erklären als ich. Ich darf ja fragen.
Das ist der Vorteil eines Interviewenden, dass du die Fragen stellen darfst und ich muss mir die Antworten einfallen lassen. Also tatsächlich ist es gibt ja ganz viele Glücksfaktoren und der Professor hat mir viele vorgestellt, ich habe auch viele selber auch entdeckt, auch im Shaolin-Kloster, aber es gibt einen Punkt, der nennt sich benevolentes Denken und das ist tatsächlich das, wo die Deutschen echte Schwierigkeiten mit haben. Also benevolent, der Begriff heißt erstmal, das Gute zu unterstellen, ja, das gut zu meinen.
Oh ja, da haben wir auch Schwierigkeiten mit, stimmt. Ja. Ja.
Aber ich mache dir ein Beispiel, dann versteht das sofort jeder. Also, du fährst im Auto auf eine Kreuzung zu und dann kommt jemand von links, also er nimmt dir die Vorfahrt und du musst voll in die Eisen gehen. So, dann wirst du erstmal sagen, was für ein Vollpfosten oder vielleicht war es ja eine Frau, dann ist es eine Vollpfostin, keine Ahnung, wie das dann heißt. Du ärgerst dich, du bist auf jeden Fall im Adrenalin und meckerst und so weiter. Du kommst nach Hause, deine Frau, dein Mann macht auf, Freude strahlen und du sagst, ach, hör mir auf. Weil du diesen Adrenalin noch mitnimmst von dieser Situation, wo du dich gerade geärgert hast. Die Frau denkt, ey, was ist mit dem los, ja? So, dann kommt die Tochter und sagt, Mama, wann gibt's was zu essen? Dann sagt die, mach dir doch selber was, ja? Mhm. Und dann geht die Tochter ganz verwirrt ins Zimmer und tritt den Hund. Negative Kettenreaktion.
Ja. Ja.
Und weißt du, wer schuld ist, Markus? Der Typ, der mir die Vorfahrt genommen hat, ist doch logischerweise schuld. Natürlich nicht. Also,
geil.
Gleiche Situation, anderes Mindset. Also ich komme in diese Kreuzung rein, der holt mir die Vorfahrt, ich gehe in die Eisen rein, denke, wow, da haben wir aber beide Glück gehabt. Dann sage ich mir, naja, der wird einen Grund haben, warum der gerade so schnell fährt. Vielleicht ist auf dem Beifahrersitz eine schwangere Frau. Ich wünsche euch beiden alles, alles Gute. Ob das stimmt, Markus, ist mir im Endeffekt komplett egal, aber mein Leben geht komplett anders weiter.
Ah, du hast vollkommen recht, wie geil. Weil mein Trigger ist natürlich direkt... Ja, vielleicht ist das ein Notarzt, der vergessen hat, sein Blaulicht anzuschalten und der rettet gleich ein Leben. Cool.
Aber der fährt ja nicht mit dem Ford.
Ah. Oh, das ist ein Arschloch. Und jetzt kommt das Spannende. Dafür herzlichen Dank. Es spielt überhaupt gar keine Rolle. Indem ich das einfach denke, trete ich meinen Hund nicht. Also im übertragenen Sinne.
Genau. Das heißt, dem Hund geht es besser, weil du anders denkst. Weil er ist die Ende des Ketten, der Kettenwerk.
Genau. Du hast jetzt viel über, darf man Mentor sagen, der Herr Bellebaum?
Sowas in die Richtung? Ja, 1000%ig war das mein Mentor. Und wie gesagt, das war ja eine Zufallsbegegnung. Also ich wollte eigentlich ein Buch schreiben über Schlaganfall. Das war so meine Intention. Und der war ja 2015. Ich habe da aber danach wieder so viel zu tun gehabt, ich kam da nicht zu. Und in der Corona-Zeit habe ich die Zeit gehabt und dachte, komm, ehe du jetzt das Lager aufräumst und den Keller aufräumst, dann jetzt mach doch das Buchprojekt, was du machen wolltest, mit dem Schlaganfall. Und dann dachte ich so, ja, ein Buch über Schlaganfall ist einfach blöd. Das klingt Schlaganfall, weißt du? Und dann habe ich gedacht, ich habe bei meinem Schlaganfall Glück gehabt und habe das Wort Glück gegoogelt. Und Markus, wenn du Glück googelst, dann kommen 3.422.316 Einträge. Und der Professor Dr. Alfred Bellebaum war auf Seite 1. Und zwar war der quasi bei, wie heißt das nochmal, bei Wikipedia als Professor für Glücksforschung, Pionier der deutschen Glücksforschung. Dann bin ich von der Wikipedia-Seite auf die Homepage, Kontaktformular, da war eine Telefonnummer, ich habe angerufen. Und dann haben wir erstmal 2 Minuten ganz komisch telefoniert, weil er vergessen hat, sein Hörgerät anzumachen, das war echt lustig. Und dann hatten wir sofort, wir haben 2 Stunden lang miteinander telefoniert und wussten, das ist ein Match. Also da ist ein Mensch, der 89 Jahre alt ist, der viel zu viel Wissen hat, dem zurzeit keiner mehr zuhört. Und ich war neugierig. Und dann bin ich einfach runtergefahren. Und der hat damals gewohnt in Fallendar bei Koblenz, war in seinem Alterswohnsitz, wo er aber noch selbst gewohnt hat. Und dann habe ich ihn mehrfach getroffen. Das war einfach die schönste Zeit mitten in der Corona-Zeit.
Lass mich dir da eine zweigeteilte Frage zu stellen. Zum einen, was ist eigentlich Glücksforschung? Also, wie stelle ich mir das vor? Das ist ja, wenn ich da Professor sein kann, dann ist das ja, hat es ja einen wissenschaftlichen, nicht Anstrich, sondern es ist wissenschaftliches Arbeiten. Und die zweite Frage ist, du hast ganz viel über den Herrn gesagt. Gibt es einen Satz, der dir vielleicht so als Essenz von allem von ihm besonders in Erinnerung bleibt, den du vielleicht mitgeben magst?
Markus, ich könnte jetzt 1000 Sätze sagen. Also, die sind bei mir im Kopf eingebrannt. Das war so, so bewegend für mich. Also einen habe ich schon gesagt, er hat gesagt, das größte Glück ist im Unglück versteckt, aber dort suchen die wenigsten. Und das zweite ist, sagte er, dass das Streben nach Glück immer schon seit der Antike ein Thema ist. Also Menschen streben nach Glück und das ist das höchste Gut, was du erreichen kannst, dass du ein glückliches Leben hast. Und ich habe ihn dann mal gefragt, was denn ein schöner Glücksmoment war. Und dann sagte er, ich muss jetzt noch lachen, dann sagte er, naja, ich wollte aufhören zu rauchen, und habe meine letzte Packung Zigaretten weggeschmissen. Und als ich abends wieder zurückgekommen bin, hatte ich total Glück, die lag immer noch da. Also der hatte wirklich sehr viel Humor. Aber was tatsächlich sehr tiefgreifend ist und was auch nachher letztendlich zur App geführt hat, war, dass er sagte, dass sämtliche Glücksforschung komplett sich einig ist, dass das bloße Erinnern und Ansehen von glücklichen Momenten in seinem Leben, also von Bildern, die gleichen Glücksgefühle auslöst wie der Glücksmoment an sich. Und das ist wissenschaftlich bewiesen durch Dopamin, Serotonin und Oxytocin. Und dann habe ich zu ihm gesagt, Mensch, Professor, wäre es doch super, weil heute hat doch keiner mehr ein Bilderbuch. Da wäre es doch super, wenn man eine App entwickeln würde, wo man diese Bilder irgendwie zurückholen kann. Und dann sagt er, was ist denn eine App? Ich sage, Professor, das erkläre ich Ihnen später. So. Und dann habe ich tatsächlich sehr viel Geld in die Hand genommen, Markus, und habe einen jungen Programmierer, 22-jährigen Programmierer, die Aufgabe bekommen, diese ganzen wissenschaftlichen Dinge in diese App reinzumachen. Und also wir hatten den Professor, wir hatten den Generation Z-Typen und wir hatten mich, ich war der, der gezahlt hat. Und dann haben wir dann diese App entwickelt und die musste halt ganz einfach sein. Und die App ist so, dass du Bilder im Endeffekt, also entweder machst du gerade jetzt ein Foto oder du gehst in deine Datenbank zurück oder du fotografierst ein altes Bild, was auch immer, du machst irgendwie ein Foto. Und dieses Foto wird dann quasi bewertet von 1 bis 10 in einer Glücksskala. Also 10 ist das Wort Glückseligkeit und deswegen Vorsicht, Glückseligkeit ist was Besonderes. Also das ist zum Beispiel die Geburt eines Kindes. Also das ist was Herausragendes. Also ich habe in meiner App habe ich mittlerweile 6 Glückseligkeitsmomente. Eine davon ist die Begegnung mit dem Professor. Das ist ein Glückseligkeitsmoment gewesen in der Corona-Zeit. Das habe ich festgehalten. So, und dann bewertest du das von 1 bis 10 und dann kannst du zum Beispiel wenn du in einer absoluten nicht so guten Situation bist, also in einer unglücklichen Situation, dann kannst du das wie so eine Slideshow dir abrufen. Du kannst zum Beispiel sagen, ey, zeige mir alle 7er Glücksmomente, zeige mir alle 6er Glücksmomente, random, zeig mir alle Glücksmomente, zeige mir alle Glückseligkeitsmomente. Und dann macht ihr das in einer Slideshow, wo du die Geschwindigkeit selbst definierst und dann zeigt ihr dir diese Bilder. Und Markus, ich wusste, dass es funktioniert, aber dass es so gut funktioniert, wusste ich auch nicht. Du hast keine andere Wahl, weil es ja deine Glücksmomente sind, als sofort wieder aus einem Tief herauszukommen. Und damit hast du die Möglichkeit, deswegen heißt die auch Glück to go, du hast dein eigenes Glück jederzeit in deiner Hand. Ja.
Leute, ihr findet natürlich alles zu dieser App. Ich mir klar, dass ihr die jetzt haben wollt. Und das würde ich auch sagen, ist eine richtig gute Idee in den Beschreibungstexten.
Markus, ich muss noch was zu der App sagen. Ja. Ich hatte überlegt, weil die hatte ja eine Menge Geld gekostet und dann wollte ich das überlegen, wie ich das refinanziere und habe gedacht, fürs Downloaden 1 Euro oder sowas, ne? So. Und dann bin ich mit Joey Kelly, den kennst du sicherlich auch, bin ich laufen gewesen und Joey Kelly ist auch in meinem Buch drin. Ich habe ein Kapitel über ihn gemacht, was er zum Thema Glück und Familie sagt, auch sehr wertvoll. Und ich war mit ihm laufen, weil du kriegst den Typen nicht laufen, also du kriegst ihn nur laufen. Wir sind 20 Meter gelaufen. Und dann sagte er, ich glaube bei Kilometer 17, und das ist das, wo ich sage, es gibt keine Zufälle. Er sagte dann zu mir, die wertvollste Sache, die sein Vater zu ihm gesagt hat, war mehr geben als nehmen. Und das gibt er seinen Kindern weiter. Und das ist so seine Botschaft. Und in dem Moment, wo er das sagte, denke ich, ey, Glück darf nichts kosten. Aha. Deswegen ist die App kostenfrei. Und mein Steuerberater fragt mich heute noch, ob ich alle Tassen im Schrank habe. Ja, habe ich. Ich habe alle Tassen im Schrank. Ich habe extra nachgeguckt. Die ist halt, Glück darf nichts kosten. Verdammt normal. Ja, es ist, und die, das Geld, was ich da investiert habe, sage ich mir im Nachhinein, hey, das ist quasi mein Geschenk zurück, weil ich meinen Schlaganfall gut überstanden habe. Also mehr kann ich ja nie machen. Hätte ich auch sagen können, dass ich gar nicht mehr da bin.
Leute, ich würde sagen, da denken wir jetzt mal echt eine Sekunde drüber nach. Geben und dann nehmen. Und Punkt. Kommen wir zum Thema Geben. Sag mir bitte noch mal ganz kurz den Fachbegriff für das Thema das Gute voraussetzen. Du hast es eben kurz gesagt.
Benevolent. Benevolentes Denken.
Gut. Lass mich
Benevolent, ne?
Wie gut? Okay. Lass mich benevolent denken. Ich habe gerade hier ausgedruckt ein Screenshot von einem Video. Und da geht es um ein... lass mich kurz eine Frage stellen, damit die Leute wissen, von was ich gleich rede. Du hast gesagt, du warst im Kloster und es gibt noch eine weitere Klosterbegegnung, die war aber in einem anderen Zusammenhang, Komma oder. Was ich damit sagen möchte, ist einmal im Rahmen deiner persönlichen Glücksforschung und das andere war, du warst auf einem Ultramarathon auf in Richtung eines Klosters 200 Kilometer, gib uns kurz Farbe und dann nehme ich auch gleich wieder den Faden auf mit meinem benevolenten Denken, wo ich eine Borussia Mönchengladbach-Beschriftung sehe. Als Fortuna-Fan schwierig, aber ich setze das Beste voraus.
Naja, also ich bin auch Fortuna-Fan, ist ja auch alles hier um der Ecke, ne? Also es gibt ja wirklich keine Zufälle. Und ich mache sehr viel Ehrenamt. Übrigens, auch das ist eine Antwort, wenn man mal unglücklich ist. Ja, Mensch, nochmal, dann mach ein Ehrenamt. Dann kümmere dich um andere. Das ist eigentlich der schönste Effekt, wie du sofort von Unglück auf Glück umschalten kannst. Mach ein Ehrenamt, tu was für andere. Das ist immer bereichernd. So. Und ich habe was gemacht in Köln für mutige Kinder. So heißt die Organisation.
Köln. So, da wird's richtig benevolent. Sehr geil. Okay.
Naja, jedenfalls waren wir auf diese Veranstaltung, das war vorletztes Jahr. Und da waren unter anderem auch Ultramarathonläufer, da war Joey Kelly, da war Rainer Kallmund und war echt eine coole Besetzung, waren 80 Leute, das waren alles Sponsoren. Das war eine Veranstaltung für die Sponsoren, die da was getan haben. Und das war also ein Dankeschön für die Sponsoren, jetzt habe ich es richtig formuliert. Und dann war dieser Ultramarathonläufer, der in einem Nebensatz, abends beim Kaffee, in einem Nebensatz gesagt hat, Mensch, Patrick, nächstes Jahr, und das war dann 2023, laufe ich in Bhutan meinen Ultramarathon. Dann sage ich, ey, Sascha, Bhutan ist das glücklichste Land der Welt. Brauchst du jemanden, der die Verpflegung trägt? Brauchst du jemanden, der dein Handy immer lädt? Also ich würde da sehr gerne mitgehen. Ne? Da sagt er, ja, nee, das geht nicht. Aber du kannst den Veranstalter anrufen. Vielleicht kannst du ja mitmachen. Und dann hatte ich Markus, ich hatte Ultramarathon gehört, aber ich habe das überhaupt nicht verstanden. Ja? Und dann sage ich, ja, klar, das kann ich machen. Aber sag mal, Sascha, was ist denn ein Ultramarathon? Dann sagt er, ja, pass auf, das sind 200 Kilometer laufen in 6 Etappen auf 3500 Höhenmeter direkt am Himalaya. Er sagt, Sascha, ich bin raus, ja? Wie soll ich das überleben? Und dann sagt er, das ist schade, weil alle, die das überleben, bekommen vom Glücksminister, die haben ja einen Glücksminister in Bhutan, die Urkunde. Ich sag, Sascha, ich bin wieder drin. Was muss ich machen? Wie kann ich das überleben? Und dann sagte er ja damals, ja, du hast ja noch 7 Monate Zeit, dann musst du echt üben. Üben, üben, üben. Und dann habe ich den Veranstalter angerufen und habe gesagt, Mensch, ich würde da gerne mitmachen. Und dann sagte er, nee, wir haben 55 Läufer international, das Ding ist zu. Und dann habe ich ihm erzählt, dass ich Happyologe bin. Da hat er sich kaputt gelacht und sagte, dich nehme ich doch mit.
Mega, mega.
Ja, dann habe ich 7 Monate wirklich trainiert. Ich bin also einmal die Woche einen Marathon gelaufen, also immer 4x10 Kilometer innerhalb einer Woche. Und habe mich wirklich darauf vorbereitet. Und Markus war totaler Quatsch. Ich bin am Rhein gelaufen. Das hat mit 3.500 Höhenmeter in Bhutan nichts zu tun. Wirklich gar nichts. Ja? Ja. Und die haben es natürlich kaputt gelacht. Weißt, es waren alles so richtige Kanten. Ne? Und ich da, ich habe am Rhein trainiert. Ne?
Aber ich habe es überlebt. Du hast es nicht nur überlebt, sondern... Und jetzt, Leute, wird auch ein Bild raus. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum quatscht der Markus? Was hat der da eben gemeint? Jetzt komme ich dazu, was ich meinte. Und zwar... Nee, ich muss noch mal kurz zurück, weil mich das nicht loslädt. Ein Glücksminister, das ist doch mal ein Ministerposten, der wirklich irgendwie mal Sinn ergibt. Ah, okay, andere Geschichte. Wusste ich nicht, werde ich gleich. Ich finde das ein Glücksminister. Wahnsinn. Okay, zurück zu der Etappe. So, man kann das übrigens, wenn ihr das wollt, ihr findet natürlich den Link, das könnt ihr, die 6 Etappen könnt ihr in dem Video sehen, also auf YouTube. So, auf was ich hinaus möchte ist, sprechen wir von der dritten Etappe mit dem Fußballspiel? Da will ich jetzt drauf hinaus.
Nach der dritten Etappe, also wir hatten 100 Kilometer Intus und mussten
nochmal 100 genau. Kilometer. Genau. So, also, nach der dritten Etappe, 3600 Meter, Sauerstoff, es geht ja auch ein bisschen berghoch und auch nicht 3 Meter. So, Situation ist total crazy und das finde ich so mega spannend und ich möchte wissen, wie das war. So, ihr kommt da ins Ziel, ins Kloster. Die Bilder, die ich gesehen habe, mit bunten Fähnchen, total, wirklich wahnsinnig schön gemacht. Jetzt ist das, was ich dazu dichte. Du sagst bitte gleich, wie es real war. Du triffst auf Gesichter von jungen Mönchen, die strahlen, die einen Ball in die Hand drücken und sagen, lass uns Fußball spielen. Nachdem ihr eigentlich alle total im Sack und am Arsch seid, oder? So ungefähr?
Kein Läufer hat nach 100 Kilometern Intus Bock auf ein Fußballspiel. Und bei 3.500 Höhe hast du ungefähr 38% weniger Sauerstoff. Also da hat keiner Bock drauf. Und der Veranstalter, der war so cool und so witzig, der sagte, wir möchten aus Respekt und Wertschätzung dem Land und den Menschen gegenüber, dass wir den jungen Mönchen diesen Wunsch erfüllen. Und wer nicht mitläuft, kriegt eine Zeitstrafe. Das hat er aber lachend gesagt, weißt du? Also, so. Und es waren Jungmönche, die seit Jahren keine Menschen da gesehen haben. Und die haben tatsächlich oben so einen Bolzplatz. Also wirklich so mit richtig Toren und so weiter. Und wenn der Ball runterfällt, dann ist der erstmal 1000 Meter tiefer der Ball. Also, so. Und ich habe, weil ich das gewusst habe, dass wir das machen, habe ich aus Deutschland 2 Lederfußbälle mitgenommen. Und dann musst du dir vorstellen, alle Läufer so, ey, bloß kein Gramm zu viel mitnehmen. Ne? Ich eine GoPro, 2 Lederfußbälle, es war mir so scheißegal, weißt du? Ich habe das Gesicht der Mönche gesehen, die haben diese Lederfußbälle, ich hab so das schönste Zimmer von denen bekommen, weil die so dankbar waren. Und wenn du das Gesicht von den jungen Mönchen gesehen hast, dann war klar, ey, wenn es das Letzte ist, was ich hier mache, aber ich mache hier ein Fußballspiel. Das ist, und wenn es das Letzte ist, wenn ich umfalle, egal, dann ist es ein guter Zweck. Und dann haben wir tatsächlich immer 6 gegen 6 gespielt und haben uns immer abgewechselt. Und dann war interessant, dass die Mönche hatten aber nur 3 Paar Fußballschuhe. Mhm. So, also 6 Spieler, 3 Paar Fußballschuhe. Was sie gemacht haben? Die haben die Fußballschuhe geteilt. Das heißt, der Rechtsfuß hat den rechten Schuh gehabt und hat links eine Sandale gehabt und umgekehrt. Und die haben uns 5-2 abgezockt. Also die haben richtig gespielt wie Messi. Also wirklich, die haben super gespielt mit Sandale. Und ich werde dieses Fußballspiel niemals in meinem Leben vergessen. Also die Gesichter nicht. Was wir da gemacht haben, das war wirklich so surreal. Das kannst du gar nicht in Bilder und Videos zeigen, wie es da wirklich war.
Jetzt bin ich mega happy, dass ich die Frage gestellt habe. Zum einen danke dir für die Geschichte. Ich feiere das sehr krass. Und zum zweiten, ich weiß gar nicht mehr, ob du dich an deine Beschreibung auf YouTube erinnerst. Du hast, da steht drin, und hier ist meine Frage, was hat das mit Glück zu tun? Da steht drin, dass der Stefan, so hieß der Veranstalter, gesagt hat, ich habe es den Mönchen versprochen. Und Versprechen hält man. Ist auch, ja, du nickst, ist auch das ein Teil von Glück, Selbstwirksamkeit oder...
Also 1000%. Also ich sag mal, es hat was mit dem Thema Klarheit zu tun. Also wie gesagt, Klarheit ist ein sehr großer Schlüssel im Thema Glück. Und wenn du klar bist, dann hältst du Versprechen. Also wenn du Versprechen gibst und hältst die nicht, dann bist du nicht klar. Ja. Also ich habe das Versprechen dem Professor gegeben, deswegen mache ich das jetzt. Wir haben das als Läufer dem Stefan gegeben. Und das war wirklich das Schönste, was wir machen konnten. Übrigens, ich hatte ja den Vorteil, ich hatte den Stefan Bezelt, das ist der Veranstalter, hatte ich vorher angerufen und habe gesagt, Stefan, wenn ich mir das jetzt schon antue mit den 200 Kilometer, ich hätte gerne mit dem Glücksminister ein Interview. Kannst du da was organisieren? Und dann hatte ich tatsächlich einen Tag vor dem Lauf eine Audienz, so muss man es wirklich sagen, bei dem Glücksminister und habe dann quasi 3 Stunden mit dem Glücksminister gesprochen und das war wirklich so Bodyguards hier, also wirklich, das war High-End-Class, ne? Und habe mit ihm wirklich über Glück philosophiert, warum Bhutan das glücklichste Land der Welt ist. Und er sagte mir, jetzt auf 2 Sätze reduziert, er sagte mir, es gibt das Wort Neid nicht in Bhutan. Also es gibt keine Übersetzung von Neid, sondern das oberste Gebot ist Teilen. Also wir Deutschen neiden ja immer dem Nachbar vielleicht sein schönes Auto, anstatt ihn fragen, hey, wie hast du das geschafft? Vielleicht hat er sogar einen Tipp für mich. Aber wir neiden erstmal, anstatt ihn zu fragen. Und das wünsche ich mir für Deutschland, dass wir einfach mal mehr fragen als neiden. Mhm. Oder dass wir mehr teilen als neiden. Und das Zweite sagte er, dass in Bhutan Mensch, Tier und Natur eine Einheit bilden. Das heißt also im Übersetzten, niemand schmeißt Müll weg. Oder wenn da ganz viele streunende Hunde sind, die werden gefüttert. Das ist alles eine Einheit. Also man merkt wirklich, wenn du da bist, das ist eine Harmonie in Mensch, Tier und Natur. Und das ist bewundernswert, wirklich bewundernswert.
Sehr, sehr geil. Ist vielleicht ist wahrscheinlich gar kein Weitersprung. Ich wollte nochmal auf das Thema, also wenn man sich mit dir beschäftigt und ich lade alle dazu ein und ihr merkt ja, Leute, was man mit Patrick alles lernen kann. Ich habe ja was gelernt. Dann sieht man dich mit Joey Kelly. Mhm. So, und ich frage mich manchmal, wenn ich lese, was der so macht, ist der bekloppt? Also ja. Aufhören ist ja für ihn weit ab von jeder Diskussion. Und das ist jetzt das, was mit Klarheit wahrscheinlich eben auch ein Stück weit ist. So, jetzt ist das Thema. Du sagst, du warst mit ihm unterwegs und es hat ja auch einen Grund, warum du ihn neben dem Professor nennst. Das heißt, da ist ja wahrscheinlich auch eine Connection, eine besondere. Was macht das Glück aus, sich zu quälen, an die Grenzen zu bringen, über die Grenze hinaus zu sagen, ich habe nichts zu essen, ach guck mal, da sind Würmer, die werden bestimmt, die werden mir schon helfen. Okay, ich nehme mal nichts mit und lauf mal random durch Deutschland. Was ist da bei dem los? Also mir geht es jetzt gar nicht um Joey Kelly, also mir geht es natürlich explizit schon um ihn, aber mir geht es vor allen Dingen darum, die Essenz aus, was ist da mit der eigenen Grenze, mit Klarheit, mit dem Commitment selbst gegenüber? Wie steht das in Korrelation mit Glück? Das ist die Frage.
Na, Joey Kelly ist halt sehr authentisch und das ist auch ein Baustein zum Thema Glück. Also Authentizität heißt, dass du genau das widerspiegelst, was du auch wirklich meinst. Und das tut er tatsächlich. Und tatsächlich kenne ich Joey Kelly schon seit 22 Jahren. Es gibt ja keine Zufälle. Ich habe ihn damals kennengelernt bei einer Charity-Veranstaltung. Er war als Joey Kelly da, ich war als Botschafter da.
Entschuldigung, wie geil, er war als Joey Kelly da. Ich möchte mal, dass das einer über mich sagt. Der war als Markus Köhn da, nicht als Interviewer, als mega.
Er hatte eine gewisse Prominenz, deswegen, er war als Joey Kelly da, ich war als Botschafter für das Kinderhilfswerk da. Und dann haben wir uns unterhalten und dann war klar, dass wir beide das gleiche Ziel haben, also Kinder zu unterstützen in dem Falle. Das war damals ein Kinderhospiz in Hamburg. Und er hat damals, fand ich mega, er hat damals die ganze Belegschaft, also die quasi im Kinderhospiz arbeiten und mich eingeladen nach Loma zu sich nach Hause und wir haben einen Lagerfeuerabend gehabt. Und auch das war ein ganz besonderer Moment. Du musst dir vorstellen, alles Menschen, die sich um das Wohl von Kindern kümmern im Kinderhospiz, die wirklich einen sehr schwierigen Job machen und dann sitzen wir am Lagerfeuer und lachen gemeinsam und wissen, wir tun was Gutes. Also bei einem Kinderhospiz ist ja klar, das Kind wird sterben, aber es geht da nicht um den Tod, sondern es geht um darum, wie man das Leben, was noch da ist, schön und angenehm macht. Und zwar einmal für das Kind, aber auch für die Eltern. Ja. Und so kam das. Und dann hat man sich, also dann kennt man sich 22 Jahre und dann macht man eben jeden Scheiß mit. Ich mache also beim RTL Spendenmarathon schon seit vielen, vielen Jahren mit. Ja. Und der Joey macht ja jedes Mal irgendwie was anderes Verrücktes. Und weil das immer so verrückt ist, weil es keiner anderer macht, ist es immer ein Weltrekord. Ja? Mhm. Es gibt ja in der Kategorie gibt es dann keinen, der dann Rolltreppen laufen macht oder was auch immer.
Leute, guckt euch das bitte mal sehr genau an, was der Patrick da macht und wenn ihr wollt, auch was der Joey Kelly macht. Ich feiere das Interview sehr und ich mag die letzte Frage stellen. Und zwar, wenn du bestimmen könntest, dass es in Deutschland, im Dachraum, jeder mit dem Abitur oder nein, mit dem Abschluss, wie auch immer, stell es dir einfach vor, ein Buch lesen müsste, außer natürlich deinem. Mir geht's, also das sollte, glaube ich, auch mal jeder lesen. Und Leute, ihr habt das mit dem Buch gehört, ihr findet auch das, kauft euch das Ding, lest es, ladet euch die App runter und ladet Leute ein. Ich habe den Satz schon wieder vergessen. Benevolent,
ich sag da gleich was zu noch.
Dankeschön, benevolent, sehr gut. Ich habe fast die Frage vergessen, aber mir fällt es wieder ein. Ich möchte darauf hinaus, welches Buch würdest du den Menschen, jungen Menschen empfehlen, dass sie das mal lesen sollten, was quasi unbedingt zur Grundausbildung jedes Menschen im Dachraum gehören sollte?
Das ist jetzt eine schwierige Frage, weil ich würde jetzt, glaube ich, ganz viele Bücher empfehlen wollen. Ja. Also was mich nachhaltig bewegt hat, und das ist, glaube ich, jetzt, wo ich sage, ja, das würde ich jetzt tatsächlich empfehlen, ist Dale Carnegie, wie man Freunde gewinnt.
Das ist wie man Freunde gewinnt. Geil. Ich habe schon genickt, aber auch, ja, stimmt, das hatte ich nicht auf dem Schirm, aber ja.
Und das hat ganz viele wertvolle Aspekte. Vielleicht, weil du jetzt gefragt hast mit dem Benevolent, ich würde vielleicht dir nochmal was mitgeben und dir und deinen Zuhörern. Und zwar, deine Eingangsfrage war, hat man Glück in der eigenen Hand, ist man für Glück selbst verantwortlich? Ja, Glück hat man in dieser eigenen Hand, diese fünf Finger. Und deswegen habe ich so eine Geschichte um diese fünf Finger gemacht, weil da kann man sich das besser merken. Also der kleine Finger, ich mache das mal hier, der kleine Finger steht für Kleinigkeiten, für benevolentes Denken, dass man sich einfach im Leben über Kleinigkeiten nicht aufregt. Also benevolent denkt, das macht viel mit Glück aus. Der Ringfinger steht für ein Rendezvous mit der wichtigsten Person in seinem Leben. Das ist man selbst. Also, dass man einmal im Monat ein Rendezvous macht. Der Mittelfinger steht für ein Statement. Also, dass man ein klares Ja in seinem Leben hat, ein klares Nein und das unglücklich macht, Jein weglässt. Der Zeigefinger ist der Wegweiser, der einem diese ganzen vielen kleinen Glücksmomente zeigt, die in der Summe das große Glück ausmachen. Und das hier ist der Daumen, das ist der wichtigste, der steht für Dankbarkeit und Demut. Und dementsprechend hast du quasi dein Glück immer in deiner eigenen Hand und du weißt immer genau, was du zu tun hast.
Herzlichen Dank für das Interview.
Danke, dass du mich angerufen hast, Markus.
So Leute, herzlichen Dank, dass ihr zugeguckt habt. Herzlichen Dank, dass du zugeguckt hast. Alles, was du zum Patrick wissen möchtest, findest du in der Beschreibung. App, ja. Buch, ja. Wenn du wissen möchtest, was denn vielleicht der Patrick noch so für dich tun kann, geh auf seine Seite. Du findest alles, wie gesagt, in den Beschreibungen. Danke dir fürs Zuschauen. Freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Freue mich sehr, wenn du das hier gut findest und vielleicht ein Thema hast, was du haben möchtest, dann schreib mir das doch bitte auch als Kommentar. Und wenn du das hier auf YouTube guckst, dann schau doch auch mal in das Video. Tschüss.